Fangen wir an.
Moral hat einen Preis und wer moralisch sich verhalten will, muss eben bereit sein, diesen Preis auch zu zahlen.
Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich bin ein Mensch. Ja, so viel stimmt schon mal, aber bin ich auch ein guter Mensch? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Was ist das überhaupt? Moral. Und wieso schaffen wir es einfach nicht, uns immer so zu verhalten, wie es, ganz objektiv betrachtet, richtig und eben gut ist? Philosophische Fragen, denen mein heutiger Gast wissenschaftlich begegnet. Ich spreche mit Armin Falk. Er ist einer der bekanntesten deutschen Wirtschaftswissenschaftler, Träger des Leibniz-Preises und vor allem Verhaltensökonom aus Leidenschaft. In seinem Buch »Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein und wie wir das ändern können« gibt er Beispiele und Antworten auf die Frage, warum Menschen handeln, wie sie handeln. Was beeinflusst uns in unseren täglichen Entscheidungen, mit denen wir oft Kettenreaktionen auslösen, die unsere Umwelt und Gesellschaft beeinflussen, gut oder eben auch mal in die schlechte Richtung? Wie geht's mehr in die gute Richtung? Wie werden wir bessere Menschen? Ich bin gespannt auf die Antwort und sage herzlich willkommen, lieber Armin Falk, bei Fangen wir an.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallo.
Gleich zu Beginn, gleich mal die banalste aller Fragen. Was ist das überhaupt, ein guter Mensch?
Das ist natürlich überhaupt keine banale Frage. Und ich habe das in meinem Buch auch ganz kurz angesprochen. Darüber haben sich natürlich allein in unserem Kulturkreis seit 2000 Jahren Menschen Gedanken gemacht. Und es gibt natürlich unglaublich viele Vorstellungen darüber, was im Konkreten oder im Einzelnen als gutes oder moralisch wünschenswertes Verhalten zu gelten hat. Ich habe mich dazu entschlossen, eine eher formale Definition eigentlich vorzuschlagen oder in der philosophischen Debatte wird die auch verwendet. Danach würde man sagen, dass jemand unmoralisch ist, wenn er ohne guten Grund jemand anderen absichtsvoll einen Schaden oder einen Schmerz zufügt. Ohne guten Grund heißt in der Regel zum eigenen Vorteil eigentlich. Die Flipseite sozusagen davon wäre dann, das moralische Verhalten ist immer dann gegeben, wenn ich jemandem etwas Gutes tue. Also wenn ich den Nutzen einer anderen Person durch mein Handeln, durch mein Verhalten erhöhe. Und das hat typischerweise Kosten. Das ist in der Regel nicht kostenlos zu haben, sonst wären wir wahrscheinlich auch alle moralische Superhelden. Sind wir aber nicht. Und der ganz einfache Grund dafür ist, trivial, aber wichtig, dass das typischerweise mit hohen Kosten verbunden ist.
Mit Kosten. Moral kostet einen Preis. Im schlimmsten Fall muss ich von mir selber was abgeben, damit andere etwas bekommen, ja? Ist es so?
Genauso ist es. Also wenn wir als Verhaltensökonomen, wenn ich mal so sagen darf, von Kosten sprechen, meinen wir damit nicht nur unmittelbar sowas wie Geldzahlungen, wobei man das am Beispiel einer Spende, glaube ich, ganz gut verdeutlichen kann, was mit Altruismus oder moralischem Verhalten gemeint ist. Die Spende, sagen wir mal, für die Flutopfer jetzt im Ahrtal oder für Flüchtlinge der Ukraine. Das ist sozusagen unmittelbar klar, was das Gute ist. Und die Kosten wären, also es ist der Nutzen für andere, der wird erhöht. Und die Kosten wären dann in dem Fall die Geldzahlungen. Aber im Alltagsverhalten können diese Kosten ganz unterschiedliche Formen annehmen. Das kann zum Beispiel Zeit sein, wenn ich also Freiwilligenarbeit zum Beispiel mache oder mich für eine Suppenküche engagiere oder jemanden helfe, dann kostet das Zeit. Es kann auch Aufmerksamkeit sein. Das sind im Grunde genommen alles Ressourcen, die ich dann eben nicht mehr für mich habe, die mein Leben etwas unbequemer, unannehmlicher machen. Mit einem Wort, Moral hat einen Preis und wer moralisch sich verhalten will, muss eben bereit sein, diesen Preis auch zu zahlen.
Man kann aber auch in manchen Fällen was zurückbekommen. Stichwort gutes Image. Menschen handeln ja auch moralisch manchmal, um vielleicht in einem schönen Licht darzustellen und dann wieder in der Interaktion mit anderen Menschen Vorteile zu haben. Das beschreibst du ja auch in deinen Arbeiten. Da gibt es Experimente, dass Menschen sich natürlich anders verhalten, wenn sie beobachtet werden. Und am krassesten ist es wohl, wenn sie von sich selber beobachtet werden. Was ist denn das für ein Experiment gewesen?
Da sprichst du auf das Selbstbild an. Also das erstmal, ja, das stimmt total. Also wir sind ganz stark darauf bedacht, vor anderen gut dazustehen. Und das ist sehr nützlich, auch im Alltag, ob das bei der Partnerwahl ist oder bei der im beruflichen Alltag und so weiter. Da gibt es viele tolle Studien, die das auch belegen. Aber es ist auch so, dass wir vor uns selbst gut dastehen wollen. Eine Studie, die ich dazu gemacht habe, war folgende. Man konnte eine Handlung treffen, das war eine ganz einfache Entscheidungssituation. Die eine Möglichkeit war, ich bin sozusagen nett, bekomme auch kein Geld, oder ich bin nicht nett, indem ich jemandem anderen einen schmerzhaften elektrischen Schlag verabreiche. Keine Sorge, das war medizinisch total harmlos, ist aber genau wie die Definition, die wir vorhin besprochen haben, kein guter Grund, weil es nämlich um 8 Euro ging, jemandem einen Schmerz zuzufügen. Also das ist die Entscheidungssituation, bin ich bereit, für 8 Euro jemandem anderen einen Schmerz zuzufügen oder bin ich moralisch und tue das nicht und bekomme dann aber auch kein Geld. Das sind also in diesem Falle die Kosten dieser entgangenen 8 Euro. Und da habe ich jetzt verschiedene Situationen verglichen. Ich entscheide also in diesem Experiment immer alleine. Also es ist meine eigene Entscheidung. Einmal entscheide ich so, wie wir das in der Regel entscheiden, nämlich einfach ohne, dass ich mich selber dabei sehe oder auf mich aufmerksam gemacht werde. Und in einer anderen Bedingung sehe ich mein eigenes Antlitz auf dem Entscheidungsbildschirm. Also da hatten wir eine Kamera installiert an dem Bildschirm im Labor. Und die hatten so einen Gesichtsfolgemodus. Das heißt, die haben auch die feinsten Nuancen eigentlich des Gesichts dann aufgezeichnet. Und das ist jetzt sozusagen der Kontrast. Einmal sehe ich mich und einmal sehe ich mich nicht. Einmal werde ich an mich erinnert und muss mich dann anschauen und sagen, sag mal, bist du wirklich so ein Typ, der das macht für 8 Euro? Oder würdest du nicht sagen, es ist doch schön, von sich glauben zu können, dass ich ein guter Mensch bin und lass das lieber. Und in der Tat war es so, dass wenn man diese Kamera anmacht, wenn also das Selbstbild verstärkt wird, wenn ich also stärker an mich erinnert werde, ist die Bereitschaft, auf 8 Euro zu verzichten, deutlich höher. Das heißt also, wir sind moralischer, wenn wir uns selber unserer selbst vergewissern oder wenn wir an uns selbst erinnert werden. Und das ist ein Hinweis dazu, dass neben dem Fremdbild, also vor anderen gut dastehen, auch das Selbstbild vor uns selbst gut dazustehen, sehr wichtig ist. Ob das nun wichtiger ist als das Fremdbild, das ist eine schwierige Frage. Das kann man auch so ohne weiteres gar nicht rausfinden. Ich würde sagen, beides ist sehr wichtig. Wir wollen vor anderen gut dastehen, aber wir wollen auch von uns selber gerne denken, dass wir im Prinzip ganz gute Typen sind.
Ja, du schreibst das ja auch so schön, dass wir uns sehr, sehr gerne auch Geschichten erzählen und das teilweise höchst professionalisiert. Wir reden uns vieles schön und auch retrospektiv erinnern wir uns, scheint ja auch wissenschaftlich bewiesen zu sein, eher an unsere guten Taten als an unsere Schandtaten. Ist das so, ja?
Das ist so. Und das hat genau beides seine Ursache in diesem Selbstbild, was wir verteidigen wollen, sage ich mal. Das Problem ist, wenn ich in eine moralisch anspruchsvolle Situation komme, sagen wir mal zum Beispiel, da sitzt jemand, der hilfsbedürftig ist und ich bin jetzt gewissermaßen aufgefordert, zu helfen oder nicht zu helfen. Helfen kostet mich aber vielleicht Zeit oder Aufmerksamkeit oder Geld oder ist einfach unangenehm meinetwegen. Dann wäre es für mich natürlich schön, wenn ich da sozusagen irgendwie rauskäme aus dieser Situation. Und Geschichten helfen uns genau dabei, dass sie uns weismachen wollen, dass wir das Egoistische tun, ohne dabei das Selbstbild allzu sehr zu gefährden. Und deswegen sind diese Geschichten so wirksam. Deswegen erzählen wir sie uns selbst, aber auch anderen, damit wir vor anderen eben gut dastehen. Das sind alles Geschichten, die letztlich unser Verhalten entschuldigen sollen. Also Dinge wie zum Beispiel, ja, der Schaden war ja gar nicht so groß oder die Person war ja gar nicht bedürftig oder habe ich gar nicht gesehen oder ich war in Eile. Das machen andere auch. Was ich tue, ist letztlich gar nicht relevant und so weiter und so weiter. Also der Mensch ist da sehr, sehr gut drin, solche Geschichten zu erfinden. Und der Witz oder die Pointe an der ganzen Sache ist, wenn die Geschichte stimmen würde, dann wäre es auch nicht so unmoralisch gewesen, sich egoistisch zu verhalten. Leider sind diese Geschichten häufig eben nicht wahr. Sie haben zwar vielleicht so eine gewisse Plausibilität, sie könnten vielleicht stimmen und deswegen werden sie auch erzählt und deswegen werden sie vielleicht auch geglaubt. Aber im Kern sind sie falsch und haben die wichtige Funktion, dass wir sozusagen so eine doppelte Dividende haben. Auf der einen Seite die egoistische Handlung, aber gleichzeitig das Selbstbild bewahren oder das Fremdbild. Das erklärt übrigens auch, warum diese Geschichten, die auch von Lobbyverbänden und von, sagen wir, Industrie und von Interessengruppen und so weiter auch immer wieder produziert werden und natürlich auch von uns selbst, warum wir die weitererzählen und warum die sich endemisch geradezu verbreiten. Also praktisch viral durch die Gesellschaft gehen. Und der Grund ist ganz einfach. Indem ich jemand anderen die Geschichte erzähle, die mich entschuldigt, exkulpiert in einer gewissen Weise, liefere ich ja jemand anderen, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, in einer ähnlich moralisch anspruchsvollen Situation, auch gute Argumente oder auch eine Geschichte, sich selbst zu exkulpieren. Das heißt, diese Person erzählt die Geschichte dann auch und so wird sie dann immer weitergetragen. Und ich glaube, wenn man sich fragt, und das ist ja auch ein bisschen Sinn und Zweck auch unseres Podcasts hier, was können wir eigentlich tun, damit das Gute eine bessere Chance bekommt? Hier wäre mal ein Ansatzpunkt. Immer kritisch überprüfen, stimmen die Geschichten eigentlich, die wir über uns selbst erzählen und die wir gerne vor anderen auch aufrechterhalten? Und sollten wir nicht immer wieder uns selber daran erinnern, dass es gefährlich ist, solche Geschichten zu teilen, sei es auf Twitter, auf Social Media, wo auch immer, oder im Freundes- oder Bekanntenkreis, weil dadurch, dass wir sie erzählen, wandern sie durch die gesamte Gesellschaft, werden viral und erzeugen möglicherweise einen enormen Schaden. Darüber sollte man sich im Klaren sein. Das heißt, sich ehrlich machen an der Stelle ist, glaube ich, eine ganz wichtige Forderung. Du hattest noch was anderes angesprochen, passt genau auch zu dieser Thematik hier. Es ist nicht nur so, dass wir uns Geschichten erzählen, sondern auch unser Erinnerungsvermögen meint es in einem bestimmten Sinne gut mit uns, indem wir uns eigentlich eher an das Gute, was wir getan haben, erinnern und weniger an das Schlechte. Da gibt es auch gute experimentelle Evidenz für, dass wir Leute, die sich unverfalten haben in einem Experiment, das eher vergessen, als Leute, die sich eben in einem Experiment fair verhalten haben. Das kann man sogar wirklich auch sehr schlüssig argumentieren, weil die Leute in diesen Experimenten sogar dafür bezahlt wurden, sich richtig zu erinnern. Das heißt, es war gar nicht so einfach nur zu sagen, nö, ich kann mich nicht erinnern, weil das für die wirklich mit Kosten verbunden war. Es war also wirklich tatsächlich offenbar so, dass das Gehirn das leichter vergisst, also dass es sozusagen damit nichts zu tun haben will. Ich möchte mich sozusagen, um mein Selbstbild nicht zu sehr zu gefährden, nicht daran erinnern müssen, dass ich vielleicht moralisch zweifelhaft gehandelt habe.
Super spannend eigentlich, wirklich. Also ein guter Mensch zu sein, hat ja auch ganz unterschiedliche Aspekte im Hinblick, ob ich einfach nur gut bin, indem ich ja bin und nichts Böses mache oder einfach auch gar nichts mache oder ob ich aktiv etwas tue. Auch dazu hast du ja ganz viele Studien aufgelistet und auch selber durchgeführt. Ganz spannend finde ich so ein Beispiel, was du da bringst zur Vorbereitung eines Tennisturniers. So eine Hypothese, die du da anstellst, da geht es um ein Abendessen, wo es einen Salat gibt. Kannst du dazu vielleicht mal ganz kurz sagen, was das jetzt uns veranschaulichen soll im Hinblick, bin ich gut oder bin ich nicht gut?
Ja, das ist wirklich eine schöne Geschichte, die ist allerdings nicht von mir, die ist von zwei amerikanischen Sozialpsychologen. Da geht es um Folgendes. Also das ist wirklich eine Geschichte. Und nachher wurden Probanden, das Teil eines Experiments tatsächlich, wurden gefragt, was sie moralisch anstößiger finden, das eine oder das andere. Worum ging es da? Die Geschichte war folgende. Ich bin also irgendwie Mitglied in einem Tennisclub und glaube auch, dass ich ganz gut bin und so. Bin auch vielleicht so ein bisschen ein kleiner Angebertyp, was weiß ich, und würde gerne auch dieses Turnier gewinnen. Das ist so ein Turnier, sagen wir mal zum Beispiel, der Verein besteht 100 Jahre. Und weil es eben so ein besonderes Event ist, wurde ein ganz berühmter Tennisspieler, Björn Borg, nämlich eingeladen. Und die Geschichte geht dann so weiter, dass ich also ins Finale komme gegen Björn Borg. Und das wäre natürlich toll, wenn ich dann am nächsten Tag gegen den spielen und sogar auch gewinnen würde. Jetzt ist das Problem aber, dass der Björn Borg, obwohl er schon sehr alt ist und schon lange kein Profi mehr ist, natürlich immer noch viel besser Tennis spielt als ich. Und ich habe nur eine Chance, wenn er vielleicht eine Magenverstimmung hat. Und jetzt gehe ich am Abend vorher mit ihm essen. Und da kommen jetzt eben zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, er bestellt sich einen Salat mit Hausdressing und weiß nicht, dass in diesem Hausdressing Nüsse drin sind. Er ist aber gegen Nüsse allergisch. Und die Frage ist, weise ich ihn darauf hin? Also Björn Borg bestellt sich den Salat mit Hausdressing. Wenn er den isst, wird er möglicherweise eine allergische Reaktion bekommen. Also wird nicht sterben, aber wird vielleicht Bauchweh haben und so. Und die Frage ist, soll ich ihn darauf hinweisen? Das andere Szenario ist, er fragt mich, welches Dressing soll ich zum Salat nehmen? Und ich könnte ihm jetzt vorschlagen, nimm doch das Hausdressing. Obwohl ich ja weiß, dass das Nüsse hat. Und jetzt haben wir also zwei Situationen. Zum einen, er bestellt das selber und ich sage nichts. Das andere ist aktiv zu sagen, pass auf, bestell doch das Hausdressing. Gefragt, welches der beiden Szenarien moralisch verwerflicher ist, geben die meisten Probanden dann eben tatsächlich an, wenn ich aktiv bin, wenn ich also sage, nimm doch das Hausdressing, obwohl, und das ist das Interessante, in beiden Fällen das Ergebnis genau gleich ist. In der Philosophie und auch in der Diskussion, so wie ich sie verstehe, ist nicht so wirklich letztlich klar, warum wir das eigentlich unterschiedlich bewerten. Aber von den Ergebnisfolgen ist es identisch. Und das hat natürlich riesige Implikationen, wenn wir zum Beispiel dran denken, wir könnten jederzeit Leben retten, wir könnten problemlos spenden und meinetwegen Tuberkulosekranke heilen, wir könnten Menschen vor dem Hungertod oder anderen Problemen bewahren. Aber niemand fordert das von uns. Wir lassen es einfach geschehen. Und das ist irgendwie okay. Also keiner leidet da aktiv drunter. Vielleicht manche von uns, aber die meisten eben nicht. Und sagen, naja gut, wir wissen, das passiert, aber wir tun nichts. Wenn ich aber aktiv jemanden sozusagen in eine Notsituation bringen würde, mit den gleichen Konsequenzen jetzt eben, würde das als extrem unmoralisch gelten. Und dieser Unterschied zwischen geschehen lassen oder aktivem Handeln ist, glaube ich, für moralische Ergebnisse extrem wichtig, aber im Kern nicht wirklich gut verstanden, warum wir das moralisch unterschiedlich beurteilen. Eine der Begründungen, die häufig angeführt werden, ist, dass bei der aktiven Entscheidung eine Intentionalität vorliegt. Da ist sozusagen völlig klar, warum ich das tue. Während beim Geschehen lassen ist diese Intention oder diese Absicht nicht so ohne weiteres erkennbar. Da besteht zumindest Interpretationsspielraum, dass es nicht meine Absicht war. Also da ist sozusagen die Zuschreibung und das absichtsvolle Verhalten ist sozusagen eindeutiger im aktiven als im passiven Entscheiden. Ja. In dem Beispiel mit dem Salat ist das aber eigentlich keine gute Erklärung, weil ich hätte in beiden Situationen die Möglichkeit gehabt zu sagen, stopp, das Hausdressing hat Nüsse. Ich weiß sehr wohl, dass es in dem Moment meine Absicht ist, das zu verschleiern. Und von daher halte ich das für dieses Beispiel für keine besonders plausible Begründung.
Spannend. Du gibst ja auch noch in so ein anderes Experiment Einblicke, was ein bisschen drastischer ist, denn da geht es wirklich um Leben und Tod. Dieses Trolley-Experiment. Kannst du da mal kurz beschreiben, um was es geht? Denn da geht es ja wirklich darum, dass sich die Probanden an der Studie entscheiden mussten, riskiere ich 5 Menschenleben oder eben nur eines? Oder wie war das genau?
Ja, also das sogenannte Trolley-Problem ist ein wirklich ganz berühmtes und ein sehr häufig studiertes Paradigma, wie man das auch nennt, in der philosophischen und auch in der psychologischen Debatte. Man hat das eigentlich häufig sich angeschaut, um zu unterscheiden, ob Leute eher konsequenzialistisch denken oder eher, man nennt das dann deontologisch oder so ein bisschen im Sinne Immanuel Kants, also geht es um richtig und falsch oder geht es um Nützlichkeitserwägungen und Konsequenzen. Und das Paradigma geht typischerweise so, ist eine hypothetische Situation. Es kommt ein Zug, der fährt, wenn er nicht umgelenkt wird, auf 5 Personen und würde die jetzt töten. Ich stehe aber an einer Weiche und kann jetzt die Weiche bedienen und den Zug umlenken. Und wenn ich den Zug umlenke, dann wird eine andere Person, die mit der Situation noch gar nichts zu tun hat, also eine unbeteiligte Person, kommt dann zu Tode. Das heißt, die Entscheidung aus konsequenzialistischer Sicht ist, lasse ich den Zug in die 5 Leute rasen oder bediene ich die Weiche und töte damit eine Person. Und dann wäre es einfach, wenn ich jetzt nicht mehr weiß über diese Person, was ist besser, 5 Leben retten oder 1? Ja gut, klar, 5, also auf jeden Fall das Gleis umlenken. Und die kantianische Sicht oder die deontologische Sicht würde sagen, du darfst niemanden töten. Es gibt keine Begründung, jemanden zu töten, auch nicht, um andere Leben zu retten. Das ist sozusagen nicht verrechenbar, das menschliche Leben. Und deswegen darfst du diese Weiche nicht verändern, darfst den Zug nicht umlenken. In diesem Beispiel würden wahrscheinlich sehr viele sagen und tun es auch, dass sie sich utilitaristisch oder konsequenzialistisch verhalten und eher das Leben der 5 retten wollen. Es gibt aber immer auch so 20%, 30%, 40%, das hängt ein bisschen von dem Versuchsaufbau und von der Geschichte, die herum erzählt wird, ab, die dann tatsächlich sich auch deontologisch verhalten. Interessanterweise spielt das auch für die Gesetzgebung in Deutschland eine Rolle. Also das Bundesverfassungsgericht hat sich zu dieser Frage geäußert, beispielsweise anlässlich der Überlegung, wäre es geboten, ein Flugzeug abzuschießen und damit genau den Tod der Insassen zu gefährden, wenn das Flugzeug in ein Stadion fliegen würde, sagen wir, es ist von Terroristen gesteuert. Da haben wir genau die gleiche Situation. Einmal sterben meinetwegen 100 Leute und einmal sterben meinetwegen 1000 Leute oder 10.000 Leute, wie auch immer. Und das Bundesverfassungsgericht hat hier eine klar kantianische Haltung und sagt, nein, wir dürfen auf keinen Fall das Leben der Menschen im Flugzeug riskieren, das ist nicht verrechenbar gegen einen anderen, möglicherweise noch größeren Schaden. Die meisten Menschen denken da aber sehr anders drüber. Also es gibt viele Befragungen und die Mehrheit würde sagen, doch, das ist schon okay. Das ist auch eine Frage, die bei autonomem Fahren immer wieder diskutiert wird. Also angenommen, wir haben Autos, die jetzt programmiert sind und genau in so eine Konfliktsituation kommen. Ich fahre jetzt hier auf 5 Leute zu, ja, ich fahre zu schnell, ich würde die jetzt wahrscheinlich umfahren. Ich könnte aber auch ausweichen, da steht jetzt noch jemand links neben der Straße, jetzt könnte ich in diese Person fahren. Wie sollten wir denn den Algorithmus, der das Auto letztlich steuert, wie sollten wir den denn programmieren? Konsequenzialistisch oder deontologisch? Und da würden die meisten interessanterweise sagen, konsequenzialistisch. Allerdings, wenn es dann um sie selbst geht, auf keinen Fall, wenn der Fahrer dabei zu Schaden kommt. Also okay. Was die eigene Person angeht, sind die Leute dann doch irgendwo Katerne. Also da das eigene Leben scheint dann nicht verrechenbar zu sein. Was wir jetzt gemacht haben, ist das erste weltweite Experiment, das genauso funktioniert wie dieses Trolley-Problem, wo es aber tatsächlich um Menschenleben geht. Also nicht um eine hypothetische Situation. Alles, was ich bisher gesagt habe, basiert sozusagen auf Studien, bei denen diese Szenarien hypothetisch formuliert werden und die Entscheidungen auch hypothetischer Natur sind. Mich hat aber interessiert, gemeinsam mit meinem Doktoranden Luca Henkel und Kollegen Roland Benabou, wie wir uns vielleicht, ob unser Entscheidungsverhalten davon abhängt, ob es um reale Konsequenzen geht. Und da haben wir uns einen Entscheidungskontext zunutze gemacht, wo wir in Kooperation mit einer NGO in Indien zusammenarbeiten. Und da geht es um die Rettung von Menschenleben durch Behandlung von Tuberkulose. Tuberkulose ist eine sehr schlimme Infektionskrankheit, kann aber gut behandelt werden. Das ist aber eine teure Behandlung und wir haben das Geld zur Verfügung gestellt und jetzt die Probanden genau vor diese Situation gestellt. Wenn du das nicht änderst, dann werden 3 Leute, die jetzt eigentlich behandelt werden könnten und für die das Geld auch schon angewiesen ist, behandeln, dann sterben die oder du lenkst an deinem Bildschirm, bildhaft gesprochen, die Weiche um und dann stirbt eine andere Person, die dann nicht behandelt wird, in einem anderen Bundesstaat in Indien. Was wir zeigen können, das ist also genau die Situation wie im Trolley-Problem, nur dass wir sie eben mit realen Konsequenzen studieren. Und wir finden interessanterweise, dass die Häufigkeit, mit der die eine oder die andere Option gewählt wird, nicht davon abzuhängen scheint, ob es reale Konsequenzen sind oder nicht. Wir finden in etwa 20-25% der Leute sind Kantianer, wenn man so will, und lassen geschehen, was geschieht, auch wenn der Schaden dann größer ist. Und die Mehrheit von, sagen wir so, 70-80% etwa entscheidet sich für den konsequenzialistischen Zug, greift also ein ins Geschehen, spielt, wenn man so will, auch ein bisschen Gott und opfert diese eine Person, um eben 3 andere vor dem Tod zu retten.
Spannend. Die Lebensretterstudie ist das, ja?
Die haben wir Lebensretterstudie genannt. Ich habe diese Art von Paradigma in anderen Zusammenhängen auch in anderen Studien verwendet und hier eben auch für die Untersuchung des Trolley-Problems, genau.
Über ganz, ganz spannende Studien wollen wir gleich noch sprechen. Wir machen einen kurzen Cut jetzt hier. Bei Fangen wir an haben wir immer in der Mitte ein kleines Yin- und Yang-Spiel, also ein Entscheidungsspiel. Ich gebe dir 2 Begriffe und du kannst dich dann für einen, den anderen, beide oder keinen entscheiden. Du kannst auch was dazu sagen.
Ich bin ja normalerweise jemand, der Experimente macht und nicht daran teilnimmt, aber wenn es sein muss, dann...
Naja, so ein großes Experiment ist es nicht. Erstmal geht es auch beim ersten Paar um die Wissenschaft. Ich fange an. Theorie belegen. Oder Theorie widerlegen? Was macht mehr Spaß?
Mir macht es mehr Spaß, Evidenz für eine Theorie zu suchen. Kommt mir irgendwie konstruktiver vor. Aber das andere ist, sagen wir mal, wissenschaftstheoretisch das sauberere und auch das wahrscheinlich sehr wichtige Vorgehen. Und ich glaube auch kennzeichnend für wissenschaftlichen Fortschritt insgesamt. Denn das Wesen von Wissenschaft ist Kritik, ist Widerspruch, ist Infragestellung. Weswegen jemand, der nicht kritikfähig ist in der Wissenschaft, auch nichts zu suchen hat, meines Erachtens. Das ist eben nicht dasselbe wie Politik oder Religion. Es geht nicht um Glauben, sondern es geht um harte Überprüfung von Fakten. Und wenn auch eine liebgewonnene Theorie dann diesen Fakten nicht standhält, dann muss man sich eben von ihr verabschieden.
Sehr schöne Antwort. Das nächste Paar, Richter oder Geschworenenjury? Wer entscheidet moralischer, deiner Meinung nach?
Vielleicht ist es meine Prägung, dass ich in Deutschland lebe. Ich würde zum Richter tendieren. Mir wäre, glaube ich, mehr an einer professionalisierten Rechtsprechung gelegen. Auch wenn das sicher Probleme hervorruft. Aber auch ein Richter entscheidet ja letztlich nicht wirklich alleine, sondern ist ja im Dialog, im Gerichtsprozess mit vielen Expertinnen und Experten, mit hört sich natürlich Zeugen und Zeuginnen an und so weiter. Ich glaube, ich würde für den Richter tendieren, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Die nächste, oh Gott, ob die jetzt auch wieder so schwierig ist. Da geht es so ein bisschen um so moralische Entscheidung im Supermarkt. Was kaufst du denn? Die Biogurke in Plastik verpackt oder die regionale Gurke aus konventionellem Anbau?
Ja, das ist schwierig. Ich glaube, dann würde ich, da bin ich jetzt einfach ehrlich, ich kaufe in der Regel Bio. Und hätte dann wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass es die regionale konventionelle gibt, weil ich in der Biotheke gestanden hätte. Ich hätte mich aber möglicherweise schon gewundert, wenn da besonders viel Plastikverpackung dran ist. Aber das ist natürlich hier ein Trade-off. Da müsste man jetzt mal einen Umweltexperten fragen, was da jetzt ökologisch von der Ökobilanz das Bessere ist. Ich glaube, ich würde die Biogurke kaufen, aber ich würde vielleicht an der Kasse sagen, Leute, könnt ihr die vielleicht anders einpacken?
Oh, das nächste Thema ist jetzt leider auch, kann man sehr lange drüber reden. Vielleicht kannst du es kurz machen. Ich glaube, du hast dich dazu auch schon mal geäußert. Impfpflicht oder Impfempfehlung? Die Impfpflicht ist ja aktuell vom Tisch. Aber was wäre denn deine Empfehlung gewesen?
Ich bin tatsächlich für eine Impfpflicht, weil ich das Impfen für einen kooperativen Akt halte und die Mehrheit der Kooperativen nicht ausbügeln müssen, was manche Impfunwillige verursachen. Denn das ist die Situation, in der wir jetzt leider sehr lange waren und möglicherweise im Herbst wiederkommen werden.
Aber du sagst ja auch, was du vorhin gesagt hast, über Wissenschaft kann man eigentlich nicht diskutieren. Und ich persönlich finde ja auch immer, es ist ziemlich schwierig, wenn Menschen eingeladen werden zu diskutieren, die zum Beispiel Wissenschaft oder gewisse Grundsätze des menschlichen Zusammenseins einfach negieren, ne? Ist leider so.
Nee, ist schwierig. Ich würde sagen. Ich glaube nicht, dass die Wissenschaft entscheiden sollte. Entscheiden muss die Politik. Und da wäre ich auch 100% Demokrat. Wissenschaft kann wichtige Inputs leisten. Und über manche dieser Feststellungen lässt sich tatsächlich nicht diskutieren, weil es wissenschaftlicher Konsens ist. Und nur weil irgendjemand meint, die Dinge seien ein bisschen anders und die Welt sei eine Scheibe, dann bleibt das eine Meinung. Dann ist das aber nicht wissenschaftlich belegt. Gleichwohl gilt, dass das letzte Wort der Souverän haben muss. Wir leben nicht in einer Technokratie, wo irgendwelche Experten oder Expertinnen entscheiden. Da bin ich also auch strikt dagegen. Insofern trage ich noch natürlich auch diesen Mehrheitsbeschluss des Bundestages mit als guter Demokrat. Ich finde ihn total falsch, aber respektiere ihn natürlich, weil er demokratisch legitimiert vonstatten gegangen ist. Dass da politisch viel falsch gemacht wurde im Vorfeld und in der Umsetzung, das ist eine andere Frage. Aber Technokratie würde ich ablehnen.
Damit sind wir jetzt erstmal mit dem Yin und Yang fertig. Spannend ist ja auch diese Annahme, dass der Mensch reziprok ist. Das schreibst du immer wieder. Was genau heißt das erstmal? Und ganz, ganz spannend fand ich deine Forschungen zum Thema Arbeitnehmer und Chef. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das konntest du ja, glaube ich, widerlegen.
Ja, also erstmal Reziprozität. Ich glaube, das ist das wichtigste Sozialverhalten des Menschen überhaupt und bezeichnet etwas komplett Alltägliches und für jeden sofort Verständliches, nämlich, dass wir bereit sind, faires und freundliches und kooperatives Verhalten zu belohnen, eben auch durch faires und kooperatives Verhalten. Und auf der anderen Seite unfaires und unkooperatives und unfreundliches Verhalten zu bestrafen. Selbst wenn das Belohnen und das Bestrafen für uns mit Kosten verbunden ist. Und in dem Sinne unterscheidet sich dieses reziproke Verhalten, das man auch als bedingtes Verhalten bezeichnen könnte, von reinem Altruismus, der sozusagen unabhängig vom Verhalten anderer funktioniert. Reziprokes Verhalten ist immer ein bedingtes Verhalten, bedingt auf das, was andere tun oder auf meiner Erwartung darüber, was andere tun werden. Und die wichtigste Anwendung von Reziprozität für kollektive Entscheidungen ist das, was wir bedingte Kooperation nennen. Also das bezeichnet im Grunde genommen die Tatsache, dass wir bereit sind zur Kooperation, aber nur solange andere auch kooperieren. Also ich bin bereit, die Spülmaschine auszuräumen in der WG, aber nur, wenn die anderen das auch machen. Ich bin bereit, Steuern zu zahlen, aber nur, wenn ich das Gefühl habe, dass die Steuermoral in unserem Land tatsächlich auch hoch ist. Und so weiter und so weiter. Und das ist eine sehr wichtige Verhaltensweise. Und das ist das, was wir so mit Reziprozität bezeichnen. Im Zusammenhang mit Vertrauen ist es so, Vertrauen ist eine kritische Vorleistung. in dem Moment, wo ich jemand vertraue, setze ich mich dem Risiko aus, dass das Vertrauen nicht erwidert wird. Deswegen kann man es auch als kritische Vorleistung, das ist, glaube ich, ein Begriff, den Niklas Luhmann mal geprägt hat, 1968 in einem Buch über Vertrauen, das ich sehr aufschlussreich gefunden habe, als ich es gelesen habe. Die kritische Vorleistung also besteht darin, dass mein Verhalten erwidert werden kann, aber eben auch nicht erwidert werden kann. Und dann stehe ich wirklich blöd da. Für die Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung ist Vertrauen deswegen wichtig, weil eben im Akt des Vertrauens der, sagen wir mal, die Chefin oder der Chef zum Ausdruck bringt oder signalisiert, dass er oder sie glaubt, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin im Prinzip ein guter Typ ist, ein vertrauenswürdiger Mensch ist. Und wenn, wie ich vorhin gesagt habe, die meisten von uns positiv reziprok sind, also freundliches, kooperatives oder auch vertrauensvolles Verhalten mit gleicher Münze zurückzahlen, dann sind sie auch bereit, sich kooperativ am Arbeitsplatz zu zeigen, wenn ihnen Vertrauen geschenkt wird. Wenn ich auf der anderen Seite jemanden mit einer Misstrauensannahme begegne und sage, also ich glaube, du machst hier allenfalls etwas, wenn ich dich unter Druck setze oder dir eine Strafe androhe. Ich glaube im Grunde nicht, dass du ein vertrauenswürdiger Mensch bist. Dann wird jemand, der negativ reziprok ist, sagen, Moment, wenn du mich für einen schlechten Typ hältst, ja gut, dann brauche ich auch nicht nett zu sein und da Kosten für mich aufzuwenden. Möglicherweise werde ich dann sogar zu destruktiven Handlungen verleitet. Wenn ich also erreichen will, dass Leute sich wirklich anstrengen und die Ziele der Unternehmung auch sich zu eigen machen und gute kooperative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn das wichtig ist für Unternehmen, ich glaube, das ist die entscheidende Voraussetzung für den Erfolg einer Organisation oder einer Firma, dann ist es eben wichtig, dass ich Mitarbeiter mit Respekt und vertrauensvoll begegne. Wenn ich das nicht tue, dann muss ich mich nicht wundern, dass Leute durch Arbeitszurückhaltung oder eine schlechte Firmenkultur letztlich ein schlechteres Betriebsergebnis erwirtschaften.
Und das ist eben auch wissenschaftlich erwiesen. Du beschreibst ja auch eine Studie, wo wirklich bei rauskam, die bessere Arbeit wird abgeliefert, wenn ich ein bisschen mehr Vertrauen in den Mitarbeiter stecke. Ne?
Wir haben da Experimente zu machen. Es gibt da auch noch Feldevidenz zu, dass es sich für das Unternehmen lohnen kann, jemand mit Vertrauen zu begegnen, dass dann die Firma einen höheren Gewinn macht. Und ich glaube, das ist auch gut, dass du nochmal darauf hinweist, weil das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Erkenntnis, die diese Experimente, aber auch andere Experimente gezeigt haben, dass nämlich die Frage, wie wir miteinander umgehen, nicht nur eine Frage der Moral ist, sondern auch der wirtschaftlichen Vernunft. Es ist also nicht nur moralisch wünschenswert, Menschen mit Respekt zu behandeln, es ist auch ökonomisch sinnvoll. Es ist im Profitinteresse von Unternehmungen, ihre Mitarbeiter mit Respekt zu behandeln.
Wo du gerade dein Buch ansprichst, es ist wirklich so vollgepackt mit ganz, ganz spannenden Studien und ganz vielen Aspekten zum Thema Moral und Gutsein oder auch nicht gut sein. Wir sind schon fast am Ende, die Zeit läuft uns davon. Aber eine Sache will ich noch ansprechen, denn du sagst ja auch, man kann viele Studien machen, Menschen analysieren, aber wir sind alle verschieden. Also ein ganz wichtiger Faktor in der Sache Moral und wie verhalte ich mich, ist eben auch meine Persönlichkeit. Und dazu habt ihr ja auch eine sehr, sehr groß angelegte Studie mit wahnsinnig vielen Probanden durchgeführt. Kannst du vielleicht dazu noch mal kurz was sagen?
Ja, gerne. Also es ist genau wie du sagst. Ich glaube, wenn man verstehen will, warum Leute sich eher egoistisch oder eher prosozial oder altruistisch oder moralisch verhalten, gibt es im Kern zwei zentrale Gründe dafür. Das eine sind die Situationen, in denen Menschen sind. Zum Beispiel, ob sie auf Märkten handeln oder in Organisationen und so weiter, das Verhalten der anderen Menschen. Und das zweite ist eben ihre Persönlichkeit. Und es mag trivial klingen, aber ich glaube, es ist eine der tatsächlich wichtigsten Einsichten auch der Verhaltensökonomik, dass es den Menschen in dem Sinne eben nicht gibt. Es gibt zum einen eine unglaubliche Vielfalt von Persönlichkeiten und eine extreme Heterogenität im moralischen Verhalten. Es gibt Leute, die sind super prosozial, andere sind super egoistisch und alles dazwischen gibt's auch. Und wir sind manchmal in manchen Situationen, ist die gleiche Person mal sehr freundlich, in der anderen ist sie eben sehr egoistisch. Das kommt eben auch dazu. Also beide spielen eine Rolle, die Persönlichkeit und die Situation. Und die Interaktion aus beiden erklärt letztlich, glaube ich, was wir an moralischem Verhalten beobachten. Und wir haben uns natürlich auch gefragt, woher kommen jetzt diese Unterschiede in den Persönlichkeiten? Also kann man versuchen zu verstehen, wie die Entwicklung hin zu etwas altruistischeren oder eher egoistischeren Menschen abläuft und welche Faktoren eine Rolle spielen. Und da haben wir eine große Studie gemacht mit vielen Kindern und ihren Eltern, die mittlerweile schon über 10 Jahre läuft. Das heißt, wir haben also die Möglichkeit gehabt und haben sie auch noch weiterhin, die Entwicklung der Persönlichkeit in einem kritischen Abschnitt unseres Lebens, nämlich im Alter von 8 bis mittlerweile 18 Jahren, zu dokumentieren und können da verschiedene Einflussfaktoren auch tatsächlich benennen, die es wahrscheinlicher machen oder unwahrscheinlicher, sich altruistisch zu verhalten. Ein wichtiger Faktor ist das Elternhaus. Also wir finden, dass es wir nennen das intergenerationale Korrelation gibt. Das heißt also, wenn meine Mutter oder mein Vater altruistischer ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind altruistischer ist, auch höher. Wenn Eltern eher vertrauen, vertrauen auch Kinder eher. Das ist ein Effekt, den wir auch in einer großen repräsentativen Studie, dem sozioökonomischen Panel, vor vielen Jahren schon haben zeigen können. Da sind die Kinder dann unter Umständen schon 50 oder 60 Jahre alt. Das heißt, diese Effekte dauern tatsächlich über das ganze Leben an und die Effekte sind auch recht robust. Sowohl der Vater als auch die Mutter haben übrigens unabhängig voneinander auch einen großen Effekt hier. Was mich aber auch noch interessiert hat, war, ob es Faktoren in der Umgebung geben könnte, die man vielleicht ja auch ein Stück weit verändern kann, um eben dem Prosozialen oder dem Guten in der Welt ein bisschen auch auf die Sprünge zu helfen. Und hier haben wir mit einem Mentorenprogramm zusammengearbeitet, das heißt Balu und Du. Das ist ein sehr gut etabliertes Mentorenprogramm, das sich um Kinder kümmert, die so im Alter von 8 bis 9 Jahren etwa sind, in der Grundschule und die für die Dauer von 1 Jahr einen Mentor oder eine Mentorin gestellt bekommen. Das ist also eine 1-zu-1-Beziehung zwischen dem Kind und einem Mentor oder einer Mentorin. Und der Mentor oder die Mentorin besucht das Kind einmal pro Woche zu Hause, um da verschiedenste Dinge zu machen. Das geht von Vorlesen über Kochen, über mal in den Zoo gehen, spielen, vielleicht Fußball spielen, Musik hören oder auch einfach ein bisschen quatschen. Die Idee ist informelles Lernen. Also es geht nicht darum, hier besser in Mathe oder Latein oder Französisch zu werden oder so. Gut, das haben die ja noch gar nicht in der Grundschule, sagen wir mal, in solchen eher formalen Fähigkeiten, sondern es geht darum, Horizonte zu eröffnen, Selbstvertrauen zu stärken und sich auch angenommen fühlen zu können. Und das leisten diese Mentoren und Mentorinnen auf eine ganz fantastische Art und Weise. Und dann hatten wir die Überlegung oder die Hypothese, welche Rolle könnte denn so ein Mentor auch für die Entwicklung der Prosozialität spielen? Die Idee dahinter ist, dass Vorbilder in der Entwicklung unserer Persönlichkeit eine wichtige Rolle spielen. Die Eltern hatte ich schon erwähnt, das sind natürlich sehr wichtige Vorbilder. Hier kommt jetzt zufällig von außen eine weitere Identifikationsperson hinzu, der Mentor oder die Mentorin. Die sind alle sehr prosozial und was wir zeigen können, ist, dass Kinder, die einen Mentor haben, sich später prosozialer verhalten in Experimenten und Befragungen als Kinder, die keinen Mentor haben. Und das Wichtige noch vielleicht zu bemerken wäre, dass das kausale Effekte sind, weil die Zuordnung, ob man einen Mentor bekam oder nicht, zufällig war. Wir hatten also viele Familien, die einen Mentor wollten, wir hatten aber zu wenig Mentoren, das haben wir auch vorher so kommuniziert und sind sehr froh, dass aber alle weiter an dieser Studie auch teilgenommen haben, sodass eben manche Kinder den Mentor bekommen haben, manche haben den Mentor nicht bekommen und die, die ihn bekommen haben, sind später, auch viele Jahre später, noch prosozialer in gegebenen Entscheidungssituationen. Das heißt, die Entscheidungssituation ist da genau dieselbe für die Kinder mit oder ohne Mentor und der Mentor ist schon jahrelang nicht mehr sozusagen zugegen und trotzdem finden wir dort Effekte. Das heißt also, dass die Entwicklung, die durch positive Rollen oder Vorbilder, Rollenmodelle oder Vorbilder beeinflusst werden kann, tatsächlich einen entscheidenden Beitrag leisten kann auf die Entwicklung einer prosozialen Persönlichkeit. Und hier ist tatsächlich auch jeder aufgefordert. Das müssen nicht nur die Mentoren und Mentorinnen leisten und nicht nur die Eltern, sondern auch Freunde, Verwandte, Geschwister und so weiter. Ich glaube, jeder, der mit einer prosozialen Haltung anderen gegenübertritt, hat gerade in diesem kritischen Entwicklungsabschnitt, wo sich Persönlichkeit entwickelt, nämlich bis zum Alter von etwa 25 Jahren, einen entscheidenden Beitrag darauf, wie sich andere Menschen verhalten. Und ich glaube, auch hier sehen wir, dass das Gute sozusagen in der Welt nicht einfach vom Himmel fällt, sondern dass wir tatsächlich viel tun können, um ihm auf die Sprünge zu helfen.
Ich denke, das ist auch wirklich ein gutes Stichwort. Doch auch als Hinweis an die Politik, dass wir uns eben auf die, die momentan eigentlich die kleinste und leiseste Stimme haben, eigentlich doch ein bisschen mehr konzentrieren müssen, um auch für die Zukunft gerüstet zu sein. Denn da kommt ja noch einiges auf uns zu, glaube ich, in den nächsten Jahren.
Da kommt viel auf uns zu und das ist extrem verschärft nochmal durch die Corona-Pandemie. Auch also was da an psychischer Belastung, mangelnden Entfaltungsmöglichkeiten, an sozialer Aktivität und Interaktion ausgefallen ist, das wird uns, befürchte ich, und das tut mir wahnsinnig leid auch, das wird uns noch viele Jahre sehr beschäftigen. Und ich glaube, dass die Politik viel mehr dorthin gucken müsste und sich viel mehr unserer Kinder und Jugendliche anschauen müsste. Ich glaube, dass wir da eine riesige Verantwortung haben, der wir nicht gerecht werden im Moment.
Da wollen wir jetzt nicht schwarz malen, sondern lieber mal nach vorne gucken. Am Ende von Fangen wir an, fragen wir unsere ExpertInnen immer nach einer Vision. Eine Vision im Hinblick auf ihr Thema, auf eine Welt, bei dir in deinem Fall, in dem wir vielleicht alle ein bisschen bessere Menschen sein können. Welche Schritte wären denn die nötigsten? Wie sieht deine Vision aus?
Also meine Vision für die Politik wäre, dass wir beherzt da regulieren, wo das individuelle Verhalten zu kurz greift. Das ist häufig auf Märkten oder bei Kollektivgutproblemen, wo es um Externalitäten geht, der Fall. Und hier wäre meine, gerade wenn wir über Klimawandel zum Beispiel reden, Forderung einer hohen CO2-Bepreisung oder auch Klimaclubs, wo sich Länder, die das wollen, zusammenschließen und dann über entsprechende Importzölle andere Länder dazu bewegen, dem Club beizutreten und ähnlich hohe CO2-Preise zu haben. Weil ich glaube, anders wird das nicht möglich sein. Da bin ich sozusagen pessimistisch. Manche dieser Probleme können wir als Individuum nicht leisten. Das ist das eine. Also da brauchen wir, glaube ich, viel beherztere Politikerinnen und Politiker, als wir das jetzt haben, und eine Gesellschaft, die das mitträgt. Und auch Wählerinnen und Wähler, die das mittragen. Und da sind wir dann wieder beim Individuum. Und jeder Einzelne, denke ich, kann auch einen Beitrag leisten. In der Summe der einzelnen Beiträge kann man viel fürs Gemeinwohl machen. Und da würde ich sagen, sind zwei Dinge, die man sozusagen ganz unmittelbar machen kann. Das eine ist, glaube ich, versuchen, sich ehrlich zu machen. Ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, also zu gucken, ob man sich nicht selbst Geschichten erzählt, die in Wahrheit nicht stimmen und nur dazu da sind, den eigenen Egoismus zu tarnen, um ein gutes Selbstbild zu haben. Das sind sozusagen die selbstgebastelten Wohlfühlecken, wenn man so will. Und ich glaube, es wäre gut, wenn man aus denen ein Stück weit rauskommt, dass man auch nicht nur selber sich diese Geschichten erzählt, sondern auch kritisch überprüft, dass man Bullshit als Bullshit entlarvt und diesem elenden Geschwätz auch mal einfach den Riegel vorschiebt und einfach sagt, was Sache ist, und sich nicht damit zufrieden gibt, alles so in Wohlfühlverpackungen hinzunehmen. Eine andere Sache, eine ganz praktische Sache ist, man sollte moralischen Infragestellungen versuchen, nicht aus dem Weg zu gehen. Ich schreibe in dem Buch so ein bisschen darüber, dass wir oft nicht wissen wollen und uns dann nachher sagen können, wir haben es ja nicht gewusst, oder wir entscheiden oder wir vermeiden Entscheidungen, um uns sozusagen dieser moralischen Prüfung erst gar nicht stellen zu müssen. Ich glaube, da wäre es gut hinzugucken, wissen zu wollen, Entscheidungen nicht aus dem Weg zu gehen, nicht dauernd zu verschieben und aufzuschieben. Also ein ganz praktischer Tipp ist, wenn man sagt, eigentlich will ich doch was spenden, und sich mal zu überlegen, ja, wie viel könnte das denn sein von meinem Jahreseinkommen? Vielleicht 1% oder 5% oder was auch immer. Und das dann sagen, okay, jetzt suche ich mir mal Nachmittag eine richtig gute Spendenorganisation, und dann mache ich einen Dauerauftrag und überweise das. Dann kann ich wirklich auch sagen, ich habe was sehr Gutes getan und bin auch zufrieden damit und kann dann auch viele andere Anfragen auch vielleicht einfach zurückweisen, ohne dann mich schlecht fühlen zu müssen, weil ich weiß, ich habe genau das getan, was ich tun will. Und da stehe ich hinter, und damit bin ich auch sehr zufrieden. Das wäre so ein ganz praktischer Tipp vielleicht am Schluss.
Danke ich dir, lieber Armin, für diese Tipps. Und ich hoffe, dass alle, die zuhören, wenigstens vielleicht einen davon morgen umsetzen, wenn es einfach nur ist, mal ein bisschen zu hinterfragen, welche Geschichten wir uns da sozusagen anhören und weiter verbreiten. Ich danke dir für dieses Gespräch.
Ich hab's.
Und mögen wir alle ein bisschen moralischer werden ab morgen.
Vielen Dank. Danke.
Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Armin Falks Buch heißt »Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein« und »Wie wir das ändern können«. Antworten eines Verhaltensökonoms. Und es ist im Siedler Verlag erschienen.
Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Denkt zweimal nach, bevor ihr Meinungen teilt und weitergebt, schiebt den Egoismus öfter mal beiseite und seid gute Vorbilder, wenn ihr mit Kindern zu tun habt. Denn das wird unsere Gesellschaft in Zukunft vor allem prägen. Wissenschaftlich bewiesen, wie wir gehört haben. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!